möchte uns einen Abschnitt lesen aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 6. Eigentlich ab Vers 1. Beginne doch ab Vers 1. Die Knechte, so unter dem Joch sind, sollen ihre Herren alle Ehre werthalten, auf dass nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sonst viel mehr dienstbar sein, die, weil sie gläubig und geliebt und der Wohltat teilhaftig sind, solches lehre und ermahne. So jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesu Christi und bei der Lehre, die gemäß ist der Gottseligkeit, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und der Wortkriege, aus welchen entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die da meinen, Gottseligkeit sein Gewerbe. Tue dich von solchen. Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässet sich genügen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir auch für dieses dein Wort, das wegweisend und auch ermahnend ist, das uns immer wieder auch zeigt, worauf es ankommt. Und dazu möchtest du auch diese Nachmittagsversammlung dienen lassen, dass wir das hören, was wir wieder ganz persönlich für uns brauchen. Wir danken dir, dass wir deine Lehre haben, in der Schrift bezeugt, ja, dass wir dich selbst haben. Und so rede du auch durch den Bruder zu uns. Amen. Wir setzen uns wieder und hören dann auch gleich auf die Botschaft.
Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich denke, dieses Thema des heutigen Nachmittags gehört wirklich auch in diese Konferenz über die Endzeit mit hinein. Das, was wir immer wieder auch gesehen haben, ist, dass eben die Endzeit verbunden ist mit verführerischen Lehren, mit Irrlehren, mit Verdrehungen der Bibel. Alles wird irgendwie biblisch begründet mit Bibelzitaten. Und doch merkt man, es ist verdreht, es ist nicht die Wahrheit, es entspricht nicht dem Zeugnis der ganzen Heiligen Schrift, was da gelehrt wird. Und in einer solchen Zeit brauchen wir ganz dringend die Gründung in der gesunden Lehre. Oder so wie Luther das auch ganz richtig übersetzt hat, in der heilsamen Lehre. Die Lehre, die gesund macht, die ist nicht nur selber gesund, sondern sie kann uns gesund machen. Und die Irrlehre macht uns krank. Sie macht geistlich krank und verdreht die Gesinnung, wie wir es auch in diesem Einleitungswort in 1. Timotheus 6 gelesen haben. Sie zerrüttet das Denken der Gläubigen. Und wenn man einmal in solcher Irrlehre drin gesteckt ist, wie es auch meiner Frau und mir geschehen ist durch die charismatischen Irrlehren jahrelang, dann merkt man, wie man dadurch wirklich zutiefst krank wird und die Beziehung zu dem Herrn Jesus getrübt wird. Und das ist eigentlich das Schlimme bei der Kranken, bei der Irrlehre, dass sie letztlich etwas zwischen den Herrn Jesus und uns schiebt und die Beziehung, die kindliche, lautere, einfältige Glaubensbeziehung zu unserem Herrn und Retter kaputt macht, krank macht, verbiegt. Das ist das Teuflische und das Böse daran. Und wenn wir uns wirklich mit der gesundmachenden Lehre der Heiligen Schrift beschäftigen, dann wird das Herz genährt mit Christus, mit dem Herrn Jesus, mit der Gnade, mit dem Heil und es wird gesund. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir eben uns mit dieser gesunden Lehre beschäftigen. Ich möchte einmal als Einleitung ein Zitat aus dem Titusbrief lesen. Wir werden uns nachher im Hauptteil der Verkündigung mit dem 1. Timotheus 4 beschäftigen, wo ja auch unser Titel entnommen ist. Aber ich möchte erst einmal anfangen mit einem Zitat aus Titus 1, ab Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Diesen Dienst brauchen wir heute. Dort, wo so viel kranke, irreführende Lehre umeinander ist, brauchen wir besonnene, in Christus gegründete Brüder, die mit der gesunden Lehre die Gläubigen ermahnen, die auch die Widersprechenden überführen können, die ihnen zeigen können, hier steht geschrieben und du lehrst Irrtum. Und dazu brauchen wir zuallererst einmal das, dass wir uns selber an dieses zuverlässige Wort halten. Es geht um unsere persönliche Herzenshaltung zu dem Wort Gottes. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Aber ich möchte zunächst einmal mit uns die Frage klären und behandeln, was heißt eigentlich gesunde Lehre? Wir hätten gerne die Bibel als ein Lehrbuch, das systematisch wie ein Lehrbuch der systematischen Theologie aufgebaut ist, von Paragraph 1, Gott und sein Wesen, bis irgendwo ganz hinten die Gemeinde und ihre Einrichtung. Ja? Und alle Fragen sind da genau festgelegt, sodass wir genau wissen, woran wir sind. Wir wissen ganz genau, dass die Bibel so nicht lehrt. Die Bibel ist eine Sammlung von göttlich inspirierten Offenbarungen, von heiligen Schriften, die jeweils in ganz besonderen Zusammenhängen geschrieben sind, die oftmals, wie die Apostelbriefe, viele verschiedene Themen behandeln. Und wenn ich zum Beispiel wissen will, was lehrt die Heilige Schrift über die Taufe, dann kann ich nicht nur irgendeine Bibelstelle nehmen, die rausziehen und mit der alles begründen wollen. Ja? Sondern ich sehe, wenn ich die Schrift studiere, es gibt 3, 5, 7, ja, eine ganze Anzahl von Schriftstellen, die etwas zum Thema Taufe sagen. Und jetzt, wenn ich eben biblisch lehren will, dann muss ich alle diese Schriftstellen mir vor Augen führen und ich muss letztlich eine Lehre betend herausfinden, die letztlich allen diesen Schriftstellen gerecht wird. Und das ist der Unterschied zu den Irrlehrern. Alle Irrlehrer verwenden irgendwelche Bibelstellen, um ihre falschen Lehren angeblich zu begründen. Aber was in der Regel und ausnahmslos dabei der Fall ist, dass sie einzelne Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen, ihre eigentliche Bedeutung verfälschen und dann andere Bibelstellen, die etwas Gegensätzliches sagen würden, weglassen oder verdrehen und umdeuten. Anders lässt sich Irrlehre gar nicht irgendwo verkaufen. Und das ist eben wichtig, dass wir da ein Verständnis dafür bekommen, dass Irrlehre immer mit der Bibel operiert, weil der Teufel ja auch weiß, dass die Gläubigen die Bibel als Autorität achten. Und auf der anderen Seite, es wird den Aussagen der Bibel niemals gerecht, sondern sie werden einseitig gedeutet, sie werden umgedreht. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, was wir als Pfingster gelehrt bekamen über Matthäus 18, binden und lösen. Da wurde uns gesagt, das ist von Gott der Freibrief, dass wir Dämonen binden und gebundene, dämonisch belastete Menschen lösen können im Namen Jesu Christi. Ja? Und da wurde gleich noch der Psalm 145 dazugenommen, wo es heißt, dass sie Könige mit Ketten binden und das waren dann dämonische Mächte der Finsternis. Ja? Nur wenn ich zum Beispiel Matthäus 18 ganz normal lese und auslege, dann geht es da um Gemeindezucht, um Vergebung, um Sünde und Bereinigung von Sünde und überhaupt nicht um Dämonen und um Binden und Lösen. Das ist eine Offenbarungserkenntnis. Die Pfingster haben gesagt, ja, ich habe das gelesen und Gott hat mir geoffenbart, das ist für die Dämonen. Ja? Aber das ist keine biblische Auslegung. Ja, sondern wenn ich das biblisch auslege, muss ich sagen, binden heißt Gemeindezucht üben, ein Ausschluss verhängen über ein sündigendes Mitglied der Gemeinde und lösen heißt, dass ich diesen Ausschluss wieder zurücknehme, nachdem das Gemeindeglied Buße getan hat. Das ist die biblische Auslegung, das ist Lehre. Und das steht auch im Zusammenhang mit all den anderen Dingen, mit dem Textzusammenhang und mit dem Zusammenhang der anderen Schriften. Und das müssen wir uns merken. Lehre bedeutet, dass ich auch jede Aussage der Schrift in ihrem Text und historischen Zusammenhang lese. Auch wieder so ein Beispiel. Offenbarung 14 ist es, denke ich, wo die 144.000 genannt werden. Ja, da gibt es ja die Zeugen Jehovas, die sagen, das sind wir, die Zeugen. Aber da steht ganz klar 144.000 aus jedem Stamm Israels. Und da werden sogar noch die Namen der Stämme genannt. Ja, es ist ein klassisches Beispiel von einer Irrlehre, wenn ich das nehme, was da steht, und behaupte jetzt, das sind die treuen Zeugen Jehovas. Ja, obwohl die Bibel ganz klar sagt, das ist für Israel bestimmt und nicht für die Gemeinde. Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Frau mit den 12 Sternen in Offenbarung 11. Ja, dort haben zum Beispiel viele Pietisten geglaubt, es sei die verfolgte Gemeinde und sind deswegen zum Teil unter falschen Propheten und falschen Lehrern nach der Ukraine ausgewandert und nach Israel ausgewandert, weil sie gedacht haben, sie müssen jetzt einen Bergungsort in der Wüste finden. Ja, also so sind immer wieder verdrehte Auslegungen, die die Hinweise der Schrift nicht beachtet haben, haben dazu geführt, dass dann praktisch auch Gläubige ein Stück wirklich in die Irre geführt wurden, ja, und Verlust erlitten haben. Also eine Regel ist, die ganze Schrift muss beachtet werden, die Schriftstellen legen sich gegenseitig aus. Die andere Regel ist, jede Schriftstelle muss in ihrem Zusammenhang zunächst einmal gedeutet werden, so wie sie von Gott gemeint war. Wenn Gott zum Beispiel dem Volk Israel sagt, wenn du diesem Wort gehorchst, dann will ich keine der Plagen Ägyptens auf dich legen. Dann nehmen das zum Beispiel die Pfingstler für sich und sagen, wenn du gehorsam bist, bist du nicht krank. Wenn du krank bist, bist du ungehorsam. Aber wir müssen ganz klar sagen, das galt für Israel, das war der alte Bund. Das gilt nicht für die Gemeinde. Ja, in der Gemeinde lesen wir von Epaphroditus, dass er ein treuer, völlig hingegebener Knecht Gottes war und er wurde todkrank. Ja, nicht weil er ungehorsam war. Also wir müssen unterscheiden, was sagt die Schrift über Israel, über die Gemeinde und über das tausendjährige Reich. Das sind ganz wichtige, elementare Dinge. Schriftteilung, das gehört zur gesunden Lehre, elementar dazu. Ein weiteres Beispiel, wenn wir zum Beispiel das tausendjährige Reich nehmen. Die Pfingstler haben gesagt, wir haben die große Massenerweckung, ganze Völker werden sich bekehren zu Christus in der Jetztzeit. Sie haben zwei Stellen angeführt, das eine ist Joel 3, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Da sagen die Pfingstler, na, das heißt auf alle. David Wilkins sagt, auch die Zauberer und die Hexen und die Schamanen werden den Heiligen Geist empfangen. Es muss ja sein, alles Fleisch. Ja. Ja, und dann lesen wir mal Joel 3, wir können das jetzt nicht machen, aber lest es ruhig mal nach. Ja. Dann steht vorher, mein Volk Israel soll nie wieder zu Schanden werden. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Ja. Und dann merke ich, wenn ich das studiere, das ist für Israel, das ist nicht für die Gemeinde. Die Gemeinde hat den Heiligen Geist ein für alle Mal zu Pfingsten empfangen und er bleibt auf ihr. Es gibt keine mehrere Geistesausgießungen auf die Gemeinde. Wohl aber gibt es, wenn die Gemeinde entrückt ist, eine Geistesausgießung auf das Volk Israel. Ja? Sie werden den Geist empfangen. Zacharia 10, da kommen dann andere Bibelstellen dazu, die das bestätigen. Und dann lese ich in Joel 4, zu derselben Zeit wird Gott ein blutiges Gericht über die Heidenvölker anrichten, weil sie das Volk Israel angegriffen haben. Ja, alle Heiden werden blutig gerichtet. Ja, wo bleibt denn dann die Geistesausgießung auf alle Völker? Ja, das ist eine blanke Verdrehung der Schrift. Da wird verwechselt das tausendjährige Reich und die Heilszeit der Gemeinde. Ja, es ist zum Beispiel auch so, dass dann Stellen genommen wurden, wo es heißt, alle Völker werden dich anbeten in Jerusalem. Ne? Die Pfingstler gehen ja heute schon nach Jerusalem und meinen, bei ihrem Laubhüttenfest, bei ihrem Schwärmerischen, würden sie die Jesaja-Weissagung erfüllen. Ja? Aber das stimmt nicht. Das war auch so ein Punkt, das uns als Pfingstlern unklar war. Die Bibel klärt ganz klar, es wird einmal ein Zeitpunkt kommen, wo ganze Völker zu Christus bekehrt sind und tatsächlich in Jerusalem anbeten. Aber das ist nicht in der Zeit der Gemeinde. Die Gemeinde ist immer eine herausgerufene Minderheit aus allen Völkern. Es ist nie, dass ganze Völker sich bekehren. Nein, aber im tausendjährigen Reich, wenn die Gerichte Gottes über die Heidenwelt gekommen sind, dann wird es eine Zeit geben, wo sich ganze Völker zu Christus bekehrt haben und tatsächlich anbeten in Jerusalem. Ja? Also ich muss die Heilszeiten unterscheiden. Was sagt Gott für Israel? Was sagt Gott für die Gemeinde? Was sagt Gott für das tausendjährige Reich? Sonst komme ich in Irrtum und Verführung. Und ich könnte das nachweisen, dass praktisch jede Verführungsströmung die Heilszeiten verwechselt. Zum Beispiel noch eine will ich nennen, eine schlimme Verführungsschiene, die wir dem Kirchenvater Augustinus verdanken. Und das ist die sogenannte Ersatztheologie. Israel hat alle Rechte verwirkt und ist verworfen für ewig. Die Gemeinde tritt an die Stelle von Israel und wir leben heute schon im tausendjährigen Reich. Und die Gemeinde soll das Reich Gottes verwirklichen. Und die Welt wird allmählich immer christlicher. Das ist das Weltbild vieler Calvinisten und anderer reformatorischer Kräfte gewesen. Und das ist eine krasse Irrlehre. Das bedeutet, die Gemeinde ist gesetzt zu herrschen. Die Gemeinde ist an der Stelle von Christus. Und dieses geweissagte Wiederkunft Christi zum Gericht findet nicht statt. Das sind genau die Spötter, die in 2. Petrus 3 angesprochen werden, die sagen, ja, wo bleibt denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Der Herr kommt doch gar nicht. Es bleibt alles so, wie es gewesen ist. Ja? Also da müssen wir sehen, diese Verwechslung der Heilszeiten ist ein Merkmal von Irrlehre. Ja? Und ganz elementar, wenn ich nicht unterscheide, Israel, die Gemeinde und das tausendjährige Reich als minimale Schriftteilung, dann gerate ich in Irrtümer. Dazu vielleicht noch aus dem 2. Timotheusbrief diese Aussage, aus 2. Timotheus 2, 14 und 15. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also das ist notwendig. Es gibt natürlich zum Beispiel auch eine übertriebene Schriftteilung. Ja? Die ist wiederum falsch, wenn die Leute sagen, ja, der Petrusbrief ist überhaupt nicht für die Gemeinde und die Offenbarung ist nicht für die Gemeinde. Das ist überzogenes, sektiererisches Schriftteilen und das ist unbiblisch, ganz klar. Ja? Aber das gesunde Schriftteilen gehört zur gesunden Lehre aus meiner Überzeugung ganz entscheidend dazu. Als ich das verstanden habe, konnte ich aus der Pfingstbewegung aussteigen. Vorher war ich noch drin gefangen. Ja, ich glaube, unserem Bruder Karl Hermann ging es ganz genauso. Ja. Also diese Zusammenhänge sind wichtig. Ich lese nochmal 1. Timotheus 1, ist auch ganz interessant, was da steht. 1. Timotheus 1, Vers 7 oder Vers 6 schon. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also da sehen wir auch nochmal, das Gesetz ist gut und richtig. Es ist für uns auch wichtig, die alttestamentliche Offenbarung. Aber wir müssen sie gesetzmäßig anwenden. Und wir müssen sehen, das mosaische Gesetz gilt nicht für die Gemeinde. In dem Sinn, wie es für Israel galt. Ja? Der Kern des mosaischen Gesetzes war, tue diese Dinge und du wirst leben. Ja? Und wenn wir unter dem noch stehen würden, dann wären wir unter der Gerechtigkeit aus Werken und nicht mehr aus der Gerechtigkeit aus Glauben. Ja? Und von daher gesehen hat das Gesetz diese fundamentale Bedeutung für die Gerechten in Christus verloren. Ja? Und wir müssen es geistlich anwenden, damit es uns zum Segen dient. Und das bedeutet eben, dass ich auch bestimmte Dinge nicht für mich nehmen kann. Weder das Sabbatgebot zum Beispiel, ja, noch gewisse Verheißungen, die Israel gegeben sind. Wenn wir das Wohlstandsevangelium der Charismatiker anschauen, die berufen sich auch aufs Alte Testament. Ja, wenn du gehorsam bist, will ich deine Schafe mehren und du sollst viel Land haben und viel Reichtum. Aber das gilt auch nicht für die Gemeinde. Ja? Die Gemeinde hat nicht irdische Segnungen zu erwarten, äußeren Reichtum wie die Israeliten, die fromm waren, sondern die Gemeinde hat unter Umständen als Segen Armut und Leiden, aber sie hat die Herrlichkeit der Reichtümer Christi, und das ist ja viel mehr, die himmlischen Segnungen, die sind unser Erbteil. Ja? Also hier wieder, die Schrift muss gesetzmäßig nach den Ordnungen der Apostellehre unterschieden werden. Ich denke, noch ein Punkt zählt auch mit zur gesunden Lehre. Das weiß nicht, ob das alle Brüder so sehen, aber mir ist es wichtig geworden, dass wir verstehen, dass die Offenbarung der Heiligen Schrift und der Lehre auch im Neuen Testament eine fortschreitende Offenbarung ist. Und dass das, was der Herr die jüdischen Jünger gelehrt hat in den Evangelien, noch nicht die vollentwickelte Lehre Gottes für die Gemeinde ist. Das ist ja ein Schlüsselwort, was wir in Johannes 16 dazu lesen. Da sagt es der Herr selber, Vers 12 und 13, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ich denke, dass der Herr hier ganz deutlich darauf anspielt, der volle Ratschluss Gottes für die Gemeinde in Christus war für die jüdischen Jünger völlig unerträglich. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Wiedergeburt konnten sie niemals verstehen, was Gott vorhatte, nämlich einen geistlichen Organismus aus Juden und Heiden, die in Christus eins sein würden, und Israel beiseite gesetzt. Ich glaube, das hätten sie nicht verkraftet. Sie haben ja sogar nach der Wiedergeburt, nach Pfingsten, große Mühe gehabt, diese Wahrheit zu verstehen, wie Apostelgeschichte 15 zum Beispiel zeigt. Ja? Also das, was der Herr sagen konnte, war nur ein Teil dessen, was überhaupt zu lehren war. Und die entscheidende Lehre für die Gemeinde finden wir in den Apostelbriefen. Sie wurde dem Aposteln durch den Heiligen Geist nach dieser Verheißung des Herrn mitgeteilt, nachdem die Gemeinde gegründet war. Und ganz entscheidenden Anteil hat hier der Apostel Paulus, der in besonderer Weise von Gott beauftragt war, diesen Ratschluss, dieses Geheimnis der Gemeinde zu verkündigen. Ich möchte da jetzt nicht so viel näher drauf eingehen. Ich denke, wir wissen diese Stellen, Epheser 3, wo er sagt, mir ganz besonders wurde es gegeben, das Geheimnis der Gemeinde zu verkündigen, dass die Heiden mit Einverleibte sind, dass es einen neuen Organismus gibt, dass die Gemeinde der Leib des Christus ist mit dem herrlich verherrlichten Haupt verbunden. Diese Dinge waren völlig Neuland. Ja, das gab es im Alten Testament nicht. Das war den Menschen früher verborgen, aber Gott hat es geoffenbart durch die Apostel. Und deswegen ist für uns als Gläubige der Gemeindezeit, sind die Apostelbriefe aus meiner Sicht das Fundament der gesunden Lehre. Wir finden natürlich Lehre auch an anderen Stellen, natürlich auch in den Evangelien, aber aus meiner Sicht müssen wir die Briefe als Schlüssel nehmen, um alle anderen Teile der Bibel zu verstehen und auf uns anzuwenden. Das Alte Testament, da haben wir 1. Korinther 10, diese Dinge sind uns zum Vorbild gegeben. 2. Timotheus 3, der Punkt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, nützlich zur Belehrung und so weiter. Ja. Und dann eben auch die Evangelien. Wir können manche Dinge in den Evangelien nicht eins zu eins auf die Gemeinde übertragen. Ja. Das ist zum Beispiel auch interessant, wenn wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen nehmen. Ja, das ist nicht die Braut, das ist nicht die Gemeinde aus meiner Sicht, ja, sondern die 10 Jungfrauen sind Brautjungfrauen, Zeugen bei der Hochzeitsfeier. Ja. Also da müssen wir auch heilsgeschichtlich uns fragen, an wen ist es eigentlich gerichtet, wer ist hier gemeint, und dann können wir immer noch alles auf uns anwenden. Ja, auch wenn wir sagen müssen, es ist nicht eins zu eins jetzt unbedingt für uns Gläubige in der Gemeindezeit übertragbar. Ein klassisches Beispiel noch ist Matthäus 10. Der Auftrag an die Apostel, ja, geht hinaus, legt die Hände auf, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Und dann sagen die Pfingstler, jawohl, das ist für uns, das machen wir. Stimmt es? Ja, dann studieren wir mal Matthäus 10. Ja, da sagt der Herr, ich sende euch nicht zu den Heiden. Ihr dürft gar nicht dorthin gehen, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Ja? Und dann sagt er noch was von barfuß und keine Geldbeutel mitnehmen. Das machen die Pfingstler auch nicht. Ja? die machen das ganze Gegenteil. Aber nur mal davon, dass wir das mal so verstehen, ja. Wir dürfen die Schrift nicht unhistorisch lesen in dem Sinn, dass wir nicht sagen können, alles was der Herr den jüdischen Jüngern gesagt hat, das gilt mir heute. Ja, das ist Schwärmertum. Das ist nicht biblische Auslegung, biblische Lehre. Ja. Und das müssen wir auch verstehen und unterscheiden. Es gab einen besonderen Auftrag der Apostel für Israel. Und es gab auch eine besondere Zeit in der Gemeinde, die apostolische Anfangszeit. Da gab es noch Apostel und Propheten. Und dann kam die nachapostolische Zeit, die von vornherein eine Zeit des Verfalls war. Es war so geweissagt. Und da haben wir keine Apostel mehr, keine Propheten und auch keine Wunderzeichen. Sondern wir haben falsche Apostel, falsche Propheten und falsche Wunderzeichen. Und wir werden gemessen an der Treue zu dem Wort Gottes. Ja? Es geht um Glauben, Liebe, Hoffnung und um die Treue zum Wort. Das ist die heilsgeschichtliche Linie. Und ich denke, auch das gehört zur gesunden Lehre dazu. Sonst alle Schwärmerbewegungen, es ist ganz interessant, haben immer erst mal gesagt, zurück zur Apostelgeschichte. Ja? Wir wollen Pfingsten erleben. Ohne zu sehen, dass wir heilsgeschichtlich an einem ganz anderen Standort sind. Und es ist alles in der Schwärmerei geendet, in falschen Wundern, falschen Propheten und falschen Geisteswirkungen. Ja? Und das oftmals, vom Montanismus angefangen, über die Irvingianer, über die falsche Heiligungsbewegung, die schwärmerische, bis hin zur Pfingstbewegung. Ja? Also da sehen wir die Bedeutung auch, dass wir sehen, der Schlüssel liegt in den Apostelbriefen. Das, was die Apostelbriefe uns lehren, das ist im Kern die gesunde Lehre für die Gemeinde. Und von daher gesehen nehme ich auch auf, was in den Evangelien, in der Apostelgeschichte steht. Das ist kein Lehrbuch, die Apostelgeschichte. Ja? Da sind lauter Sondersituationen drin. Wenn ich die Apostelgeschichte nehmen würde, falsch, dann würde ich sagen, du wirst niemals den Heiligen Geist empfangen, bevor du getauft bist. So steht es nämlich in Apostelgeschichte 2 bei den Juden. Erst die Taufe, dann der Empfang des Geistes. Aber in Apostelgeschichte 10, erster Empfang des Geistes bei den Heiden, dann die Taufe. Ja, was jetzt? Ja, wir können von der Apostelgeschichte nicht entscheiden. Das ist nicht ein Lehrbuch. Das ist ein Geschichtsbuch, aus dem wir viel lernen können. Aber wenn du eine Lehre aufbaust auf der Apostelgeschichte, dann kann ich dir garantieren, dass die nicht ganz gesund sein kann. Die Basis sind die Briefe. Ja? Und das, wenn wir das verstanden haben, dann denke ich, kommt viel, haben wir Maßstäbe, um Irrlehren, Verdrehungen der Schrift zu erkennen und zurückzuweisen. Dazu gehört natürlich noch etwas, nämlich, dass ich mit der Bibel intensiv umgehe, sie studiere, vertieft in ihr forsche. Das ist leider etwas, was auch oft zu kurz kommt. Ich sage das immer wieder mal, habe das hier sicher schon gesagt, aber ich sage es nochmal, dass es ein großer Segen ist, wenn wir versuchen, die Bibel mehrmals von vorne bis hinten flächendeckend am Stück, Schritt für Schritt durchzulesen. Ja? Von 1. Mose bis Offenbarung 22. Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. Und wenn das dann ein paar Mal geschehen ist, dann entwickelt sich ein Verständnis, dass wir verschiedene Bibelstellen in Erinnerung gerufen bekommen, die zusammengehören. Ja? Und dann kann es sein, wenn einer kommt und sagt, aber du wirst sehen, wenn du gehorsam bist, wirst du geheilt, denn es steht schon geschrieben, und dann bringt der 5. Mose an. Ja? Dass wir dann sagen können, aber Moment mal, wiederum steht geschrieben. Ja, das muss eigentlich das Ziel sein, dass wir die Schrift so gut kennen, dass wir einseitige, irreführende Schriftauslegungen erkennen, indem wir Schrift mit Schrift vergleichen und sagen, Moment, aber das widerspricht der Bibelstelle. Kann gar nicht sein. Ja? Und so kommen wir auch zu einer gewissen Reife, so kommen wir auch zu einer gewissen Gesundung, wenn wir die gesunde Lehre studieren. Dazu gehört auch eine Konkordanz, dazu gehören auch hilfreiche Kommentare. Ich empfehle immer wieder zum Beispiel MacDonald und Gäbelein als Kommentare zur Bibel, obwohl die natürlich auch ihre Einseitigkeiten haben und nicht vollkommen sind. Aber da finden wir eine im Wesentlichen gesunde Schriftauslegung, gerade im Alten Testament, die hilfreich ist, um schwärmerische Irrtümer zu durchschauen und zu widerlegen. Auf jeden Fall brauchen wir auch eine Konkordanz, wo wir selber nachschlagen, wo wir selber zum Beispiel schauen, was steht denn jetzt geschrieben zum Thema Heiligung, zum Thema Taufe, zu anderen Themen, Geistestaufe zum Beispiel. Ja? Da brauchen wir ein Bibelstudium. Heilungen, körperliche Heilung, Krankheit. Ne? Und dann erkennen wir Zusammenhänge und können auch verdrehte Lehren einfach abweisen. Und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass wir zum Beispiel dann auch falsche Frömmigkeitsformen ablegen. Ich weiß es noch, auch bei mir selber, ich war eine Zeit lang auch in der Mystik und die Mystik betreibt ja fromme Selbstbespiegelung. Da fragst du dich, bist du schon völlig ertötet? Hast du schon alle Sünde abgelegt und bekannt? Bist du schon völlig in allem gehorsam? Und wenn du in dich reinguckst, musst du sagen, nein, bin ich nicht. Also dann bin ich wahrscheinlich doch kein Kind Gottes, dann bin ich doch vielleicht verloren. Versteht ihr? Und dann müssen wir lernen, die Schrift sagt, ich bin in Christus. Ich bin in Christus gerechtfertigt, geheiligt und auch schon vollkommen gemacht. Ja? Ich habe eine Stellung in Christus und letztlich werde ich nicht gerettet aufgrund meiner frommen Werke und meiner frommen Gefühle und meiner Innenschau, wie die Mystiker das lehren, sondern ich werde gerettet durch das Werk Jesu Christi, das ich im Glauben ergreifen durfte. Aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, nicht durch das Fühlen und Spüren und durch krankhafte Selbstbespiegelung. Das war zum Beispiel was, was mich nach der Pfingsterzeit in den Abgrund gezogen hat, zeitenweise, so ein Streben nach Selbstheiligung und frommen Gefühlen und Perfektionismus. Ja? Und wenn wir, was ist das Gegengewicht? Dass ich studiere, was sagt die Schrift über die Rechtfertigung aus Glauben durch Christi Werk, durch Christi Blut, nicht durch meine frommen Aktivitäten. Dann komme ich zur Ruhe in Christus und werde fest im Glauben und kann auch solche falschen Heiligungsbotschaften durchschauen, wo die Leute mit der Peitsche schwingen und sagen, bist du schon so vollkommen wie Christus? Sonst fährst du in die Hölle. Ja, das haben wir alles schon erlebt. Ich habe mal gehört, ein Kind von uns hat erzählt, in einer Jugendfreizeit ist es praktisch gesagt worden, wenn du 40 Jahre lang mit dem Herrn treu lebst und du begehst eine einzige Sünde und der Herr kommt dann wieder, dann gehst du wegen dieser Sünde in die Hölle. Ja? Furchtbar. Ja, das ist Seelenknechtung. Aber solche Dinge kommen, wenn wir nicht auf die Lehre achten. Wenn wir auf unsere Gefühle, auf uns selber schauen, dann sind wir die ärmsten aller Leute. Denn wenn wir ehrlich sind, werden wir dort nur Unvollkommenheit und Versagen feststellen. Ja? Bei wem es anders ist, der muss sich mal prüfen. Ja? Der Paulus sagt jedenfalls, in mir selbst, das heißt in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Aber in Christus ist Frieden, Gerechtigkeit, ewiges Heil, Versöhnung, die Heiligung. Christus ist meine Heiligung. Christus ist meine Gerechtigkeit. Ja? Das ist der Glaubensstand, der dich froh und frei und gesund macht. Und genauso ist es eben, dass wir da einfach lernen, die gesunde Lehre macht auch den Glauben gesund. Die gesunde Lehre schenkt eine gesunde Heilsgewissheit und Heilsfreude, die nicht verwechselt werden darf mit gewissen falschen Sicherheiten. Ja? Die gesunde Lehre gibt uns Kraft, dem Herrn nachzufolgen. Und sie vermeidet, dass wir unsere Kräfte vergeuden und verschwenden in unnötigen Kämpfen, die völlig auf einer falschen Ebene liegen. Ja? Das ist also ganz wichtig, dass wir diesen Wert der gesunden Lehre ganz neu schätzen lernen und dass wir diese gesunde Lehre auch wirklich anwenden. Nun möchte ich da noch einen Punkt erwähnen. Wir müssen nämlich auch unterscheiden zwischen gesunder Lehre und Irrlehre gibt es auch noch Erkenntnisfragen und Dinge, die vielleicht von dem einen oder anderen als Lehrirrtum gesehen werden. Auch da müssen wir, denke ich, besonnen damit umgehen, wenn wir geistlich nicht letztlich auch ein Stück in völlige Zersplitterung und Zerstrittenheit abgleiten wollen. Ich gebe mal ein Beispiel, diese bekannte Problematik zwischen der Lehre der Bibel von der ewigen Auserwählung der Gläubigen und der Lehre der Bibel von ihrer Verantwortung selber sich zu bekehren und zu entscheiden für Christus. Ja? Ich sehe, dass beides in der Bibel gelehrt wird. Ich glaube zum Beispiel auch, es gibt eine Auserwählung zum Heil. 2. Thessalonicher 2 sagt es aus meiner Sicht, dass wir von Ewigkeit her zum Heil erwählt sind. Aber nun gibt es Geschwister und Gläubige, die haben daraus ein Lehrsystem gemacht. Die haben eine der beiden Seiten verabsolutiert. Das sind die Calvinisten. Die haben ein System gemacht, wo scheinbar alles zusammenstimmt. Nur leider passt es mit einigen Bibelstellen nicht zusammen. Ja? Wenn die Calvinisten lehren, dass Christus nur für die Auserwählten gestorben ist und sagen dann, ja, bei so sehr hat Gott die Welt geliebt, da muss man lesen, hat die Auserwählten geliebt, dann muss ich sagen, tut mir leid, ja, dann können wir uns von biblischer Lehre verabschieden. Wenn die Welt die Auserwählten sind, dann muss ich leider einpacken, ja, dann brauche ich nichts mehr lehren. Oder genauso ziehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat, das heißt die Sünden der Auserwählten. Das stimmt einfach nicht, sondern da steht die Sünden der Welt. Ja, dann muss ich versuchen zu verstehen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Aus meiner Sicht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bekomme diese beiden Seiten nicht zusammen. Ich kann euch keine Lehrformel nennen, indem ich sagen kann, ich kann alle Bibelstellen zu diesem Thema einwandfrei so auslegen, dass alles passt und nichts mehr klemmt. Sag ich ganz ehrlich, kann ich nicht. Sondern ich bekenne mit manchen anderen Bibelauslegern, das sind zwei Linien, die Gott gesetzt hat. Beide sind wahr. Aber wie es zusammengeht, das weiß nur Gott. Und das werden wir erst in der Ewigkeit wirklich erfahren. Und dann muss ich hier in aller Demut sagen, ihr Lieben, das so steht es geschrieben, so wollen wir es lehren. Ja? Aber es gibt Geheimnisse. Die Gedanken Gottes sind so hoch wie der Himmel über der Erde und wir können sie nicht alle völlig ergründen. Und wir sind uns auch nicht einig in unseren Lösungsversuchen. Nur wenn ein Lösungsversuch ganz klar bedeutet, dass man bestimmten Schriftstellen Gewalt antut, dann muss ich sagen, tut mir leid, mache ich nicht mit. Versuche ich nicht mitzumachen. Ja? Wir sind ja da immer alle in Gefahr. Versteht ihr? Und dann gibt es andere Dinge, und auch das ist, denke ich, wichtig, auch hier in der Konferenz, zum Beispiel unterschiedliche Sichten über die Frage der Eschatologie, der letzten Dinge, Wiederkunft Jesu Christi, Vorentrückung. Ich bin zum Beispiel von ganzem Herzen der Überzeugung, dass der Herr jederzeit kommen kann und dass die Vorentrückung die biblischste Version der Lehre ist. Ich hoffe, ihr steinigt mich deswegen nicht, aber das muss ich zum Beispiel auch sagen. Als überzeugter Vertreter der Vorentrückungslehre, ich kann nicht sagen, jeder aufrichtige Bibellehrer muss zu denselben Schlussfolgerungen kommen wie ich. Ich erkenne an, es gibt andere Schriftaussagen, ja, die deute ich so, andere können sie aber so deuten. Ja. Und so gibt es einen Mittelbereich von Erkenntnisfragen, das ist keine Irrlehre, weder das eine noch das andere aus meiner Sicht, sondern es sind Erkenntnisfragen, wo ernste Bibellehrer über die Jahrhunderte zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen sind. Und aus meiner Sicht müssen wir uns da geistlich drunter beugen und schauen, dass wir die Überzeugung des anderen anerkennen. Ja, wir müssen nicht unsere eigene Überzeugung deswegen über Bord werfen, aber es tut auch mal ganz gut, die Argumente der anderen zu hören und die eigene Auslegung darauf zu überprüfen, in dem Wissen, dass wir in unserem Erkennen auch Stückwerk haben. Und dass es manche schwierige Fragen in der Schrift gibt, da gibt es keine ganz einfachen, ganz eindeutigen Antworten. Versteht ihr? Dann würden wir nämlich manche schmerzlichen Streitpunkte innerhalb der wenigen bibeltreuen Geschwister vermeiden, wo man sich auch ganz leicht verkrachen und auseinanderdividieren kann. Das ist aus meiner Sicht nicht berechtigt. Ich muss anerkennen, wie gesagt, es gibt Lehren, die sind vielleicht aus meiner Sicht einseitig, ja, aber sie sind nicht böse, sondern es ist einfach eine andere Erkenntnis. Ja. Und dann muss ich das auch versuchen, nebeneinander stehen zu lassen, darum zu beten, dass Gott uns allen mehr Licht gibt, diese schwierigen Fragen zu klären. Es ist ja gut, die grundlegenden Fragen sind klar. Ja. Das, was die Heilsfrage angeht, was die grundlegenden Dinge angeht, das Evangelium, das ist glasklar. Und die schwierigeren Fragen, da müssen wir geistliche Wege finden, miteinander gut umzugehen. Ich selber durfte das mit meinem lieben Bruder Karl Hermann praktizieren, der auch einige Dinge etwas anders sieht wie ich und wo wir trotzdem herzliche, brüderliche Gemeinschaft miteinander haben können. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das hier in der Konferenz so sehen, weil es gibt sicher Geschwister unterschiedlicher Lehrüberzeugungen in der einen oder anderen Frage, dass uns das nicht auseinanderdividiert in unserem Grundanliegen, wo wir uns ja einig sind. Ja? Also auch da wieder die Frage, wie gehen wir mit Erkenntnisfragen um? Geistlich so um, dass nicht Porzellan zerschlagen und zusätzliche Trennungen verursacht werden. Ein ganz wichtiger Punkt. Und dazu gehört Demut. dass wir nämlich erkennen, wir haben alle nicht die Erkenntnis in der vollkommenen Form. Ja? Das haben wir alle nicht, sondern es ist ein Ringen um Erkenntnis. Es gibt unterschiedliche Lehrtraditionen. Da müssen wir uns drunter beugen und versuchen, einander zu respektieren. Gut, das zu dem. Und jetzt möchte ich noch einmal etwas zum Umgang mit der gesunden Lehre sagen, zu dem Punkt, das, was wir da in 1. Timotheus 4 finden. Da finden wir eine ganze Reihe von Ermunterungen und Ermahnungen, die uns helfen können, mit der gesunden Lehre richtig umzugehen. Ich lese mal 1. Timotheus 4 ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Also eine ganz wichtige Erkenntnis hier: hinter Irrlehren, nicht hinter Lehrirrtümern, aber hinter Irrlehren stecken Dämonen, stecken Mächte. Und das müssen wir erkennen, das ist nicht einfach nur eine Spiegelfechterei mit Wortargumenten, sondern wenn wir der Charismatik, wenn wir anderen Irrlehren, der Emerging Church Irrlehre, entgegentreten, dann müssen wir es tun als Ritter, als Streiter Gottes angetan mit der Waffenrüstung aus Epheser 6. Und wir müssen wissen, hinter diesen Meinungen stecken Mächte. Sie sind finstere Lehren, zerstörerische Lehren, die von Dämonen inspiriert sind. Und wenn wir das außer Acht lassen, dann betreiben wir Spiegelfechterei. Dann kommt unser Kampf gegen diese Irrlehren auch nirgends hin. Und deswegen brauchen wir da das Wort Gottes als das Schwert des Geistes. Epheser 6, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es nützt nichts, wenn wir da bloß diskutieren. Ja, da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft der gesunden Lehre, um diese Irrlehren wirklich zu widerlegen und zurückzuschlagen, dass sie nicht die Gläubigen verführen. Vers 6, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also ein guter Diener Jesu Christi, der lehrt die gesunde Lehre. Der gibt das Wort der Wahrheit, das Bibelwort weiter, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. So sagt es der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20. Er ist bereit, Irrlehren entgegenzutreten. Wisst ihr, das ist auch so eine Sache. Es gibt manche Bibellehrer heute, die beschränken sich darauf, liebliche und schöne Wahrheiten zu lehren, ganz allgemeine Wahrheiten, die das Heil betreffen oder vielleicht auch die Prophetie. Aber sie scheuen sich davor, Irrlehren anzugehen und Themen anzusprechen, die kontrovers sein könnten. Ja? Man mag ja die Kontroverse nicht so gerne. Man ist ja lieber harmonisch. Aber ihr Lieben, damit verwirklichen wir nicht den ganzen Auftrag, den Gott einem Bibellehrer gegeben hat und einem verkündigenden Bruder. Wir müssen in gewisser Weise auch diese Lehrfragen, auch diese Verführungsschienen ansprechen. Ich sage nicht, dass das ständig und vor allen Dingen geschehen soll. Ich selber bin der Meinung, in einer Gemeinde muss überwiegen einfach die Verkündigung des Herrn Jesus Christus, des Heiles, des Glaubensweges, ja, das Positive, wenn man das mal so sagen darf, muss eindeutig überwiegen. Aber wenn das andere ganz ausgeklammert wird, dann ist etwas ganz schwerwiegend schief und die Gläubigen werden im Grunde damit im Regen stehen gelassen. Ja. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit den Irrlehren. Und wenn wir die Schrift studieren, die Apostelbriefe, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus in sehr vielen seiner Briefe sich konkret mit Irrlehren auseinandergesetzt hat, gekämpft hat. Der Galaterbrief zum Beispiel, auch die Timotheusbriefe, der Titusbrief. Das sind alles Briefe, die aus einer Abwehr gegen Irrlehren entstanden sind. Kolosserbrief, Johannesbriefe, 2. Petrusbrief. Also gar nicht so wenige Briefe, des Neuen Testaments sind letztlich, erklären die gesunde Lehre in der Auseinandersetzung mit Irrlehren. Und so dürfen wir das auch tun. Auch die Auseinandersetzung mit Irrlehren müssen wir lehrmäßig führen. Das heißt nicht, dass ich anfange zu schimpfen über die Pfingstler und die irgendwo menschlich in Grund und Boden mache, das wäre ja eh falsch, sondern dass ich ihre Lehre darstelle und widerlege. Dadurch werden auch die Gläubigen erbaut und gefestigt in dem Richtigen. Ja, das widerspricht sich also gar nicht. Aber das ist wichtig, dass der gute Diener Jesu Christi, dass er wirklich auch die Irrlehren anspricht und konfrontiert und widerlegt. Was ist die Voraussetzung? Der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also wir müssen uns selber gesund ernähren. Ihr Lieben, wisst ihr, wenn ihr einen Dienst am Wort habt oder wenn ihr einen Dienst am Wort bekommen wollt, und das ist besonders auch an die Brüder hier gerichtet, dann müsst ihr euch ein Stück auch heiligen und absondern für den Herrn und für das Wort, dass ihr vielleicht mehr noch als normale Christen auf ungesunde Ernährung durch irgendwelche Romane, durch irgendwelche Filmchen und irgendwelche menschlichen Geschichten verzichtet und die Zeit konsequent weiht, dass ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt. Das gehört dazu. Wenn du ein Mann bist, den Gott berufen hat, in seiner Gemeinde zu dienen, dann kannst du nicht deinen Hobbys hinterherjagen, auch wenn die vielleicht keine Sünde sind und nicht an sich verboten sind. Du kannst nicht die ganze Zeit Erholungsurlaub machen oder sonst irgendwelche tollen Dinge tun, sondern du musst Zeit opfern und beiseite setzen, um dich mit dem Wort selber zu nähren, sonst hast du nichts weiterzugeben. Und ihr Lieben, wenn es eine Sache gibt, die uns heute dringend und bitterlich fehlt in der Gemeinde, dann sind es Brüder, die sich dem Herrn geweiht haben, Hirtendienst zu tun in der Gemeinde und das Wort zu verkündigen und zu lehren. Ich will das nochmal deutlich sagen, dazu gehört eine Gnadengabe und eine Berufung von Gott. Zumindest wenn wir das im größeren Maßstab in der Gemeinde tun wollen, für die Lehre, das ist eine Gnadengabe und die Wortverkündigung auch. Aber ich glaube, dass viel mehr Brüder diese Gabe haben und sie verrottet und sie wird nicht ausgeübt, weil da man sich ablenken lässt, weil man diese falsche Lehre huldigt, dass eigentlich nur jemand das Wort verkündigen darf, der Bibelstudium gemacht hat, Bibelschule und ordiniert ist. Dann müsste ich jetzt gleich von der Kanzel runtergehen, habe ich beides nicht. Ja? Keine Bibelschule, Gott sei Dank, und auch nirgends ordiniert. Ja? Entweder zählen die Gnadengaben und die Berufung, dann müssen wir aber auch solche sein, die im Wort arbeiten. Und wenn wir keine Bibelschulen besuchen, ich rate ganz strikt davon ab, diese verweltlichten modernen Bibelschulen zu besuchen, die wir heute leider fast nur noch haben, dann heißt es aber, dass wir unter der Anleitung erfahrener Brüder, wenn möglich, die Bibel studieren im Selbststudium, im Austausch mit anderen Brüdern. Wir müssen arbeiten. Wir müssen auch Kommentare durchackern. Wir können auch nicht sagen, oh, der Heilige Geist wird mir schon alles eingeben. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Ja. Natürlich, an der Leitung des Geistes hängt ganz arg viel in der Wortverkündigung. Aber wenn ich nicht zum Beispiel mich darum bemühe, auch herauszufinden, was ist der geschichtliche Zusammenhang von mir aus, von dem Propheten Amos oder so, dann werde ich herzlich wenig zu sagen haben. Dann bringe ich womöglich die Leute in die Irre durch eine falsche Anwendung. Ja. Also ich muss forschen, ich muss arbeiten. Und lass diejenigen, die keine selber vielleicht, die Schwestern oder diejenigen, die keinen solchen Dienst haben, beten dafür, dass Gott mehr solche Brüder erweckt und ausrüstet und beruft. Wir brauchen sie ganz dringend. Und wir brauchen auch Brüder, die den Mut haben zu sagen, wenn wir jetzt weit und breit keine Gemeinde haben, dann lasst uns bei uns zu Hause eine Bibelstunde anfangen. Ganz schlicht und einfach, zwei oder drei zusammen im Namen Jesu Christi und das Wort ganz einfach und schlicht gelesen, drüber gesprochen, verkündigt, ist immer noch besser, als in irgendeine liberale, moderne Gemeinde zu gehen, wo man vergiftet und verseucht wird. Ja? Aber dazu braucht es Diener, die bereit sind, sich rufen zu lassen und die als Vorbereitung vielleicht auch schon Jahre vorher lernen, sich regelmäßig mit dem gesunden Wort Gottes zu ernähren. Ein Sportler, der sich darauf vorbereitet, von mir aus bei irgendeinem Wettbewerb mitzumachen, der kann das. Ja? Der verzichtet auf alles Mögliche, ja, auf Kuchen und Sahne und alle möglichen Sachen und isst Diät und hungert vielleicht sogar und arbeitet und rackert, nur damit er vielleicht bei einem Wettbewerb mitmachen kann. Und was machen wir, um dem Herrn dienen zu können? Ich lese mal weiter. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Übe dich in der Gottesfurcht. Eine ganz große Krankheit auch der jungen Leute und der Evangelikalen ist, dass sie meinen, Bibelstudium, bibelintellektuelle Erkenntnis sei der Schlüssel und sei schon alles. Das ist nicht wahr. Gerade eben habe ich gesagt, es ist wichtig. Aber ihr Lieben, wenn das fleißige Studium der Schrift nicht mit einem Herzensboden verbunden ist, der in Heiligung und Gottesfurcht existiert, dann wird da nichts draus. Dann gibt es da intellektuelles Wissen, das im Grund nur aufbläst und das die Leute vielleicht sogar untauglich zum Dienst macht, anstatt sie zuzurüsten. Ja? Dass ich den lebendigen Gott fürchte, dass ich ihm von Herzen zu dienen bereit bin, dass ich mich übe darin, wirklich vor dem Herrn zu wandeln, statt vor Menschen rumzutändeln. Das ist eine Voraussetzung für wirklichen Dienst am Wort. Und wir haben zu wenig Brüder, die sich heiligen für den Herrn, die sich weihen für den Herrn, die bereit sind, wirklich auch Dinge auf den Altar zu legen aus ihrem Eigenleben, um für den Herrn tauglicher zu werden. Da fehlt es. Und möchte der Herr schenken, dass doch der Geist Gottes solche Brüder mehr beruft und bereit macht, Opfer zu bringen, sich zu heiligen und in der lebendigen Furcht Gottes zu dienen. Das ist die Grundlage. Vers 9, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Der Apostel Paulus war ein Vorbild für den Timotheus. Er konnte sagen, ahmt mein Vorbild nach. Und er hat selbstlos gearbeitet. Er war bereit, alles dran zu geben, um dem Herrn zu dienen und dieses kostbare Wort Gottes weiterzutragen. Und möchten wir doch auch solche sein, die bereit sind, ein Vorbild zu sein für die Gläubigen. Es ist so traurig, wenn da richtige Erkenntnis ist und richtige Dinge gepredigt werden, aber das Leben, das wir leben, predigt eine andere Botschaft. Das macht vieles kaputt, auch in den Gemeinden. Die jungen Leute schauen, was sagt der Bruder, und dann schauen sie, was tut der Bruder. Und dann kann es sein, dass von der Predigt gar nicht mehr viel übrig bleibt in den Herzen. Ja? Also da ist es ganz wichtig, dass unser Leben wirklich auch am Wort Gottes ausgerichtet ist, dass die Gläubigen, die Geschwister an den dienenden Brüdern ein Vorbild sehen. Im Wort, im Umgang mit dem Wort und im Lebenswandel. In der Liebe, in der Agape-Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit oder Reinheit. In diesen Dingen sollen wir ein Vorbild sein. Und es ist wichtig, dass eben unsere Predigt, unsere Verkündigung unterstrichen wird von einem dementsprechenden Wandel. Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Ja, also es ist wichtig, dass wir wirklich bereit sind zu lehren und das Wort weiterzugeben unter allen möglichen Umständen. Im 2. Timotheusbrief, wir haben das gestern gelesen, im Kapitel 4 am Anfang, finden wir noch einmal diese feierliche Ermahnung. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also Timotheus wird hier gerade ermutigt, auch wenn Widerstände da sind, das Wort Gottes zu verkündigen. Das Wort Gottes zu verkündigen in einer Frage, wenn man genau weiß, jetzt kriege ich Druck von einigen meiner Zuhörer in der Gemeinde. Wisst ihr, und da müsst ihr auch an die Brüder denken, die Verkündigungsdienst tun. Ich sage immer, ich bin dankbar, dass ich so oft in anderen Gemeinden unterwegs bin und hier bei euch. Ich kenne viele nicht, ich kann ganz freimütig die Dinge ansprechen. Aber wenn ich in meiner eigenen Gemeinde Predigtdienst tun darf, dann weiß ich bei manchen Verkündigungen, so, und wenn du jetzt auf den Vers kommst und den auslegst, so wie du es vom Herrn hast, dann werden bestimmte Geschwister in der Gemeinde Anstoß nehmen. Ja, dann wird es Schwierigkeiten geben, vielleicht Grummeln, Murren, Widerstand. Und dann fragt man sich schon, ja, soll man es jetzt sagen oder soll man es nicht sagen? Ja, und da gibt es manche, die lassen solche schwierigen Dinge weg. Dann wird nicht mehr ermahnt und nicht mehr zurechtgewiesen. Wisst ihr nicht, dass unsere Predigt die ganze Zeit bloß aus Ermahnungen bestehen sollte? Ja? Das finde ich auch nicht richtig. Ich habe ja vorher schon gesagt, in meiner Jugend habe ich so falsche Heiligungsprediger kennengelernt, die haben wirklich eine unsichtbare Peitsche über die Leute geschwungen. Die haben sich alle geduckt und gesagt, oh, ich habe keine Chance. Ja? Ich bin nicht heilig genug. Ich bin nicht so toll und so eindrucksvoll wie der Prediger. Ja? Das ist nicht gemeint. Sondern ermahnen und ermuntern heißt bei dem Apostel Paulus auf der Grundlage der Liebe Gottes anzuspornen, aber auch zurechtzuweisen, in Liebe den Finger auf wunde Punkte zu legen und zu sagen, legt es doch ab, tut doch Buße, bringt es doch in Ordnung mit dem Herrn, damit ihr mehr Segen empfangen und mehr Segen weitergeben könnt. Ja? Ermahnung ist im Grunde ein guter Liebesdienst. Und keine Predigt sollte so allgemein gehalten sein, dass sich jeder selber buchstabieren kann, was vielleicht gemeint sein könnte, sondern wir brauchen, dass in der Verkündigung auch die Probleme angesprochen werden und die Dinge beim Namen genannt werden. Und das trauen sich heute viele Prediger nicht mehr. Aber wir müssen auch wirklich für sie beten. Denn manche sind sehr angefochten, haben einen schweren Stand in ihren Gemeinden. Ja? Aber Gott fordert sie auf, predige das Wort nicht vor den Menschen, sondern vor dem Angesicht Gottes. Das ist das Geheimnis. Ja? Und dafür dürfen wir auch beten, denn das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir das Wort so verkündigen, wie wir es in unserem Gewissen vor Gott für richtig finden, unabhängig davon, was Menschen sagen. Und das ist ein geistlicher Kampf. Ja? Wenn wir da schwach werden, dann fangen wir an, faule Kompromisse zu machen. Den Menschen zuliebe zu predigen. Und der Apostel Paulus sagt, wenn wir das tun, dann sind wir keine Knechte Gottes mehr, sondern Menschenknechte. Galater 1. Ja. Lasst uns davor uns hüten und auch für die Brüder beten, denen Gott solchen einen Dienst gegeben hat, dass sie diese Freimütigkeit behalten, auch zu gebieten. Das Wort hat Autorität. Nicht, dass wir uns Autorität anmaßen. Ja, ich sage das auch immer wieder, auch das, was ich verkündige, prüft es an der Schrift, ob es von Gottes Wort gestützt wird oder nicht. Ihr braucht nicht einen Prediger gehorchen, aber dem Wort sollen wir gehorchen. Und wo Gott gebietet, da können wir nicht sagen, ja, es wäre doch vielleicht auch ganz gut, wenn ihr vielleicht mal dieses Gebot halten oder vielleicht auch nicht halten könnt. Könnt ihr euch ja überlegen. Versteht ihr, wie ich meine? Ja? Wenn Gott sagt, tu es, dann muss der Prediger auch sagen, tu es. Und nicht sagen, naja, kannst ja mal überlegen, ob du es willst oder nicht. Ja? Das heißt Gebiete. Ja? Das, was Gott gebietet, dass das der Prediger auch klar als Gebot rüberbringt. Und dann eben lehren. Lehren heißt, dass wir Dinge erklären, dass wir die Zusammenhänge der Schrift bewusst machen, dass wir nicht nur den Leuten einzelne Bibelstellen bringen, sondern dass wir ihnen Schritt für Schritt den Ratschluss Gottes entfalten. Weil wisst ihr, das ist jetzt die andere Sache. Gott möchte Gläubige, die mündig werden. Gläubige, die hineinfinden in den Ratschluss Gottes, sodass sie die Gedanken Gottes, den Willen Gottes immer besser verstehen. Und dann werden sie von innen heraus, von selber das Richtige tun. Und wenn dann eine ganz neue falsche Lehre ankommt, dann wird so ein Gläubiger es einordnen können und sagen können, Moment mal, ja, kann nicht sein, hier, da steht es geschrieben. Ja? Also Lehre führt zu Mündigkeit, führt zu einer gewissen Reife, wenn sie richtig angebracht wird, zu einer Stabilität im Glauben. Und genau das brauchen wir. Genau das will Gott mit der gesunden Lehre erreichen. Nicht nur, dass unser Glaube gesund wird von krankhaften Verfälschungen, sondern dass wir wachsen in Christus zum erwachsenen Mann, zur vollen Mannesreife. Epheser 4. Das ist Gottes Ziel. Hinwachsen zum Haupt hin. Und ein ganz wesentliches Werkzeug für dieses Wachstum ist die Verkündigung der gesunden Lehre. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Ich habe es vorher schon gesagt. Ich fürchte, dass viele Gnadengaben in dieser Richtung haben und sie üben sie nicht aus. Sie trauen sich nicht. Sie wurden vielleicht auch nie aufgefordert. Aber heute ist die Zeit, wo wir solche Brüder brauchen, die diese Gnadengabe nicht vernachlässigen, sondern sie wirklich auch ausüben, wenn der Herr sie ihnen geschenkt hat. Dies soll deine Sorge sein. Wisst ihr, mancher Bruders Sorge ist, dass er zum Beispiel im Beruf vorankommt, ein gutes Geld verdient, sich vielleicht ein Häusle baut. Aber das sind nicht die Sorgen, die ein Diener Gottes haben soll. Ja? Lieber sei bereit, auf den Bau eines Hauses und auf eine Karriere und eine bessere Stelle zu verzichten, damit du Zeit und Kraft hast, dem Herrn zu dienen. Das ist heute gefragt. Ganz konkrete Opfer in dieser Hinsicht. Darin sollst du leben. Lebst du im Wort, dass das Wort dich wirklich begleitet? Das ist ein Prozess, wir lesen nachher, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Aber ist es dein Bestreben, mehr oder mehr im Wort und nach dem Wort zu leben? Dadurch wirst du zu einem Mann Gottes, der das Wort auch glaubwürdig weitergeben kann. Und natürlich genauso gilt es auch für die Schwestern, dass sie im Wort leben und auch sie haben die Möglichkeit, zum Beispiel gerade unter Weisung der Kinder, das Wort Gottes weiterzugeben und auch zu lehren. Und das ist ein ganz wichtiger, kostbarer Dienst. Wir wollen auch das berücksichtigen, dass die Schwestern haben ausdrücklich nicht den Auftrag, in der Gemeinde zu lehren. Aber sie haben eine ganz kostbare Aufgabe im Dienst an den Kindern in einer Unterweisung der Bibel für die Kinder, wo sie auch das Leben ganz eng damit verbinden können. Und wir wissen von vielen Knechten Gottes, dass eine gottesfürchtige Mutter, die die Kinder in der Bibel unterwiesen hat, ein ganz entscheidender, prägender Faktor für sie war, damit sie zu solchen Dienern Gottes werden konnten. Also auch das möchte ich einfach unseren Schwestern zur Ermutigung sagen, dass sie nicht da sich ausgeschlossen fühlen müssen, sondern Gott hat ihnen ein ganz weites Feld gegeben, auch zum Beispiel die älteren Frauen, die Jüngeren zu unterweisen, passiert auch ganz selten leider, ja, ist aber ein großer Segen. Diese Dinge, auch da ist Gottes Wort gefragt und auch da haben wir nur Vollmacht, wenn wir selber im Wort leben und darauf achten, dass wir da Fortschritte machen und nicht Rückschritte. Und der letzte Vers, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Ja, also habe Acht auf dich selbst, kommt zuerst. Wenn wir nicht Acht haben auf uns selber als Diener Gottes und uns prüfen und wirklich in der Heiligung leben, aufpassen, dass der Teufel uns keine Falle stellt, dann wird es mit unserem Dienst unter Umständen relativ bald zu Ende sein. Und wir sind in einer Situation, wo wir nicht mehr freimütig den Mund aufmachen können, um Gottes Wort zu lehren. Ja? Deswegen steht es zuerst da. Auch in der Apostelgeschichte 20 heißt es von den Ältesten, hab Acht auf dich selbst und auf die ganze Herde. Ja? Die Reihenfolge wollen wir beachten. Wir müssen erst einmal uns selber unter die Herrschaft des Herrn stellen und vom Herrn immer wieder auch ausrichten lassen, bevor wir der Gemeinde dienen können und anderen das Wort weitergeben können. Aber dann heißt es eben auch, habe Acht auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Beständigkeit, Geduld, immer wieder im Wort forschen, über Monate und Jahre weg. Nicht innehalten, nicht resignieren, nicht aufhören, sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Und die Verheißung heißt, wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Hier geht es um Rettung und im Sinne von Bewahrung vor der Verführung. Und das ist doch eine wunderbare Verheißung. Für die, die einen solchen Dienst tun, wenn sie ihn treu tun, wenn sie das Wort Gottes treu lehren und verkündigen, dann dürfen sie selber Bewahrte sein, aber sie dürfen auch andere, die auf sie hören, bewahren. Dass sie nicht weggezogen werden von den Irrlehren dieser Endzeit, sondern dass sie treu beim Herrn bleiben, weil sie treu gelehrt wurden. Lasst uns diesen Dienst der Lehre wertschätzen. Für diese Brüder beten, die es tun, und beten, dass Gott noch mehr erweckt. Aber lasst uns auch beten, dass wir solche sind, die auf die Lehre hören, die bereit sind, auch das anzunehmen, was die gesunde Lehre sagt, auch wenn es uns in unser eigenes Fleisch schneidet, was es tut. Ja? Und dann werden wir auch in dieser Endzeit bewahrt durch diese ganzen Verführungen gehen dürfen. Und wir dürfen andere mitnehmen. Das möchte ich einfach auch nochmal zur Ermutigung sagen. Gebt doch auch Schriften weiter, Vorträge weiter, die die gesunde Lehre verkündigen. Es gibt so viele Menschen, die hören von ihren Kanzeln Schrott, ungesunde, verkehrte Lehre, aufgeweichte, seichte Botschaften, ja? Wassersuppe, die niemanden ernähren kann. Dann lasst uns doch da barmherzig sein und die Möglichkeiten nutzen, Schwarzbrot und gesunde Nahrung geistlich weiterzugeben, wo immer das möglich ist. Ich möchte zum Abschluss noch einen Punkt ansprechen, der ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Und das ist die Herausforderung, die gesunde Lehre an die nächste Generation weiterzugeben. Ich lese dazu noch 2. Timotheus 2, Vers 1 und 2. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ihr Lieben, wir müssen uns ganz klar bewusst sein, diese Stabübergabe der Generationen. Der Apostel Paulus war am Ende seines Lebens. Er wusste, er würde bald in die Herrlichkeit hinübergehen. Und er hat sich Sorgen gemacht, er hat sich gekümmert um den Timotheus, der mindestens eine volle Generation nach ihm war. Der jünger war, der noch einige Zeit vom Herrn gebraucht werden würde, um diese Fackel weiterzutragen. Und genauso ist es heute, ihr Lieben. Wir müssen beten und darum ringen, dass die Botschaft der gesunden Lehre, die Wahrheit der Schrift, weitergegeben wird an eine jüngere Generation, die zum Teil wirklich Mühe haben, manche Dinge so richtig aufzunehmen. Und zwar einfach auch deshalb, weil sie im Gegensatz zu uns nicht durch diese Kämpfe gegangen sind. Wisst ihr, ich sehe das an meinen eigenen Kindern. Wir sind durch die Pfingstbewegung gegangen, wir sind durch die Verführung gegangen und diese Prozesse, als Gott uns rausgeführt hat, als wir zerbrochen am Boden waren und uns gefragt haben, gibt es überhaupt noch eine Wahrheit? Wo, Herr, wo sollen wir jetzt hin? Was ist jetzt richtig und was ist falsch? Das haben die alles nicht erlebt. Ja? Die Ältesten waren noch mit in der Pfingstbewegung drin, in der Gemeinde. Und es war ganz interessant, was sie später gefragt haben. Ja, wie habt ihr das empfunden, den Lobpreis und die Lieder und so? Die haben gesagt, wir haben furchtbar Angst gehabt. Das war für uns schrecklich. Ja? Das haben die uns damals nicht gesagt. Aber im Nachhinein haben wir gedacht, oh, die hatten ein besseres geistliches Gespür als wir. Wir haben es nämlich toll gefunden zu der Zeit. Ja? Aber versteht ihr, der Zerbruch, dieses Ringen um Wahrheit, ja, diese Erkenntnis, dass ich die gesunde Lehre brauche, um überhaupt überleben zu können in der Endzeit. Das haben die nicht. Ja? Die sind mit dem aufgewachsen. Ja? Die haben schon von früh an gehört, dass der Papa vielleicht gegen die Charismatik ist und selber sehen sie es vielleicht auch so, aber sie haben nicht die geistlichen Erfahrungen. Ja? Es ist eine Herausforderung, das geistliche Erbe und die gesunde Lehre weiterzugeben an junge Gläubige, die sicherlich aufrichtig sind, das wollen wir mal annehmen, aber die noch unerfahren sind, die ihre Welt erst mal ganz anders aufnehmen, ja, von der Schule her und so. Ne, man hat erst mal Mühe, ihnen manches zu erklären, warum ist denn das jetzt böse? Ja, Pop- und Rockmusik, warum ist denn das schlecht? Ne, ist doch überall um uns rum, unser Lebenselement. Ja. Und das sind so Dinge, da müssen wir uns Geduld nehmen. Wir müssen den jungen Menschen viele Dinge oftmals erklären, das ist das eine, die Bibel erklären. Und auf der anderen Seite müssen wir auch ernstlich beten, dass der Heilige Geist unter der jungen Generation Erweckung schenkt. Eine Vertiefung des Glaubenslebens. Denn wenn da nicht ein heiliger Ernst ist, eine Gottesfurcht und auch tiefere Überführung von Sünde, dann wird es schwierig, dass die gesunde Lehre so richtig verinnerlicht wird. Versteht ihr, da geht es auch darum, dass wir wirklich beten, dass die jungen Leute zu einer tiefen, klaren Bekehrung durchdringen. Ich fürchte, wir haben heute vielfach oberflächliche Bekehrungen und dem folgt ein oberflächliches Glaubensleben. Und dieses oberflächliche Glaubensleben bedeutet, dass man etwas anfälliger ist oder sogar ziemlich anfällig ist für verführerische Lehren. Denn die Verführer machen es den jungen Leuten ja total leicht. Ja, das ist ja genau das, woran sich das Fleisch von einem jungen Menschen sehnt, was die Charismatiker bieten. Ja, kein Wunder, dass zum Beispiel die Calvary Chapel in Siegen Hunderte von Jugendlichen aus bibeltreuen Gemeinden abgezogen hat und in die Verführung gebracht hat. Ja, das ist schrecklich. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wir müssen beten, wir müssen biblische Wege suchen, wie wir die junge Generation zurüsten können, ihnen helfen können, dass sie diesen Weg der Gottesfurcht, der Heiligung und der Wachsamkeit und diesen Weg der gesunden Lehre verinnerlichen. Du kannst es ihnen äußerlich anbieten und vielleicht ein Stück sie prägen, aber verinnerlichen, das kann nur der Heilige Geist. Und deswegen wollen wir doch darum beten, dass dieses Werk geschieht an der kommenden Generation, damit wirklich auch diese Generation die Fackel der gesunden Lehre weitertragen kann. Vielleicht noch mal als letzten Abschluss die Worte, die der Apostel Paulus genau in diesem Zusammenhang an den jungen Timotheus richtet, in 2. Timotheus 1. Aus diesem Grunde erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir Anvertraute gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Diesen Auftrag, diesen Appell des Wortes Gottes wollen wir auch an unsere jungen Mitgeschwister weitergeben, dass sie sich vom Herrn erwecken und gebrauchen lassen, ihrerseits das edle, anvertraute Gut des Wortes Gottes, der gesunden Lehre, weiterzutragen, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in deiner Liebe und Fürsorge uns, deiner Gemeinde, dein kostbares, heiliges Wort gegeben hast. Du hast uns ein Wort gegeben voller Kraft und Leben. Du hast uns ein Wort gegeben, in dem ewige Wahrheiten für uns Menschen erkennbar geoffenbart sind, damit wir sie studieren, damit wir sie verinnerlichen sollen. Herr Jesus, aber du weißt auch, dass wir alle unser Fleisch an uns haben, dass wir in manchem träge sind zu verstehen und zu erkennen, dass wir in manchem auch unterschiedliche Erkenntnisse haben in Bezug auf die Lehre, was uns auch betrübt und schmerzt. Aber wir wollen beten, dass du uns wirklich geistlich weiterführst, dass du uns deine Wahrheit tiefer aufschließt, dass wir dein heiliges Wort tiefer verstehen und studieren, dass wir wirklich zu einem Verständnis der gesunden Lehre kommen dürfen, das fest gegründet ist und das uns auch festmacht in dieser Endzeit, dass wir nicht auf die Irrlehren und Verführungen hineinfallen, die der Satan so raffiniert zusammenstellt und mischt, sondern dass wir unbeirrt den Weg in deiner Nachfolge gehen dürfen. Herr Jesus, und wir bitten dich besonders für die jungen Gläubigen, für die, die hier anwesend sind und für die vielen, die nicht hier sind, dass du sie segnest, dass du an ihnen wirkst, dass du Erweckung schenkst durch deinen Heiligen Geist, ein Aufwachen bei ihnen, dass sie diese Zeit und ihre Gefahren erkennen, dass sie dein Wort liebgewinnen und ihr Leben wirklich nach deinem Wort ausrichten, dass sie bereit sind, die gesunde Lehre anzunehmen und zu verinnerlichen und auch ihrerseits wieder weiterzugeben. Herr, wir brauchen das so dringend. Wir brauchen auch Brüder, die sich rufen lassen, die du begabt hast, das Wort auszuteilen unter den vielen heimatlosen Gläubigen, die eine Gemeinde bräuchten, die eine geistliche Heimat brauchen, die gesunde Wortverkündigung brauchen. Gib doch auch da Gnade, dass auch hier und dort noch neue, bibeltreue, gesunde Gemeinden entstehen, dass Brüder das Wort in aller Einfalt verkündigen und lehren auf dem Boden der gesunden Lehre, damit auch deine Herde, deine kostbare Herde, die du geliebt hast, die du mit deinem Blut erkauft hast, damit sie gesund bleibt, damit sie gestärkt wird in diesen letzten Tagen. Ach Herr, dir dürfen wir es sagen, du wirst Gnade schenken, du baust deine Gemeinde und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Dir wollen wir Preis und Ehre und Anbetung bringen. Amen.